Ja, da muss man Respekt vor haben. Und deswegen sage ich auch ganz klar, E-Sport ist Sport. Das ist meine feste Meinung dazu.
Das Thema E-Sport fasziniert mich seit Ewigkeiten im Grunde, aber ich bin nie wirklich reingekommen, weil ich mich für die Spiele, die innerhalb des E-Sports passieren, nicht wirklich begeistern kann. Ich meine, was fällt einem da ein? Das ist League, Counter-Strike, Call of Duty, you name it. Da sind sehr viele Spiele drin, aber keins von denen ist so wirklich für mich. Aber trotzdem wollten wir im Podcast mal ein bisschen über E-Sport reden. Wo kommt er her? Was will er überhaupt? Und warum schaut man sich das Ganze an? Diese ewige Debatte, warum schaust du anderen beim Spielen zu? Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Passenderweise hat sich vor ein paar Tagen ungefähr leichtes Drama in der nordamerikanischen E-Sport-Szene gerade im Bereich League of Legends ereignet. Und auch darüber können wir dann so ein bisschen sprechen und ein bisschen auf diesen ganzen Dramazug aufspringen, was dann vielleicht gut ist für die Video-Retention. Ja, aber das ist so der Plan für heute, das wollen wir machen. Aber genauso wie im E-Sport, wo man ein Team braucht, funktionieren die Endgegner nicht alleine. Und deswegen schönen guten Abend, Spike.
Ja, moin. Bisschen angeschlagen, aber dann doch noch geschafft. Wir sind nur minimal verzögert heute für unsere Verhältnisse. Man kennt das ja. Wir haben eine feste Zeit, wann wir aufnehmen und schaffen es dann 1-2 Stunden später. Ist heute nicht anders. Ja, Thema ESL. Interessant ist auch heute, so nach dem Motto, altes Eisen trifft auf aktuellen Spieler. Ist auch mal sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich die ESL verändert hat. Ich bin aus den Jahren der Gründung quasi dabei gewesen. Und unser Gast ist jetzt aktuell dabei. Ich bin gespannt, welche Unterschiede es gibt von dem damals absolut unorganisierten Haufen, der was Cooles auf die Beine gestellt hat zur heutigen Großindustrie. Als anderes kann man, glaube ich, die Electronic Sports Leagues gar nicht mehr bezeichnen. Das ist halt einfach ein Giga-Event, wo so viele Leute mittlerweile dranhängen. Ich glaube, damals, als ich dabei war, im Jahr 2000, so um den Dreh, wo das Ding auch gegründet wurde, da ist das Ding mit 20, 30 Leuten an den Start gegangen und die haben versucht, international was aufzuziehen. Wir sind belächelt worden ohne Ende. War eine sehr, sehr wilde Zeit, aber ich bin auch nicht lange danach dann auch schon ausgeschieden, weil zu alt und keine Zeit mehr. Aber wie es aktuell ist und was allgemein so los ist, unter anderem halt auch wegen der Sache mit League, das kann uns unser wunderbarer Gast heute erzählen, der liebe Mossi. Also dementsprechend, the stage is yours. Stell dich vor, was machst du, warum machst du und überhaupt?
Jo, hi. Also ich bin der Mossi, wie schon vorgestellt. Ich bin 26 Jahre, Software-Engineer, Hobby-Barkeeper und für heute relevant ein großer Fan der League of Legends E-Sport-Szene. Ich bin seit 2012 E-Sport-Fan. Damals habe ich halt die Weltmeisterschaft in den USA halt mitverfolgt. Das war das Jahr, wo ich halt auch mit League of Legends angefangen habe. Wirklich richtig Fan, halt auch von den regionalen Ligen. Ist dann seit 2018. Besonders habe ich halt die europäische und die nordamerikanische Liga verfolgt. Mittlerweile halt immer mehr die europäische Liga. Und ja, einer meiner Lieblingsbeschäftigungen ist dann halt an den Wochenenden dann in der E-Sport-Bar hier in Köln mich hinzusetzen und halt meine Teams dann anzufeuern.
Passenderweise, wie man jetzt hier in dem Bildausschnitt so erahnen kann, auch in Trikot. Bist du dann da tatsächlich eher so einer der wenigen Vertreter, die da wirklich mit Merch auftreten? Oder ist das wirklich so, wie man sich jetzt diesen klassischen Vergleich zu ziehen, wie Fußballfans, die sich dann irgendwo treffen und zusammen Public Viewing machen, dass alle schön in Klamotte da auftreten?
Ja, also meistens gehe ich da mit etwas schickerer Kleidung hin. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel zu Hause mir das mit Freunden zusammen angucke, dann wird dann auch gerne mal ein Trikot dann angeworfen.
Ja gut, dann ist die Frage, wie wollen wir das Ganze reinstarten? Wir haben ja schon erwähnt, wir haben hier quasi so ein Urgestein der E-Sports-Liga bei uns sitzen. Ich meine, dass man ihn ein Urgestein jetzt nennt, schmeichelt ihm nicht wirklich, was das Alter angeht. Aber es ist die beste Bezeichnung. Deswegen kann Spike ja vielleicht einmal kurz ausholen, wie das damals war, wie das überhaupt dazu kam, dass du auf irgendeine Art und Weise quasi professionell, competitive Spiele gespielt hast und wie du schon angesprochen hast, wie dieser wild durcheinandergewürfelte Haufen sich damals organisiert hat und versucht hat, etwas Größeres zu werden, was dann ja letztendlich, wenn man sich den E-Sport heute anschaut, scheinbar auch zumindest mitgewirkt hat, das zu erreichen.
Ich sollte mich auch muten, das wäre sehr hilfreich bei der ganzen Sache. Damals, ich bin halt seit Beta 096 mit Counter-Strike zugange, angepitcht worden, tatsächlich durch Freunde, damals mit, hey, du spielst doch gerne Shooter, du hast ja Wolfenstein und allem drum und dran gespielt, hättest du nicht mal Bock, das online zu spielen? Und ich konnte mir darunter damals nicht wirklich was vorstellen, weil ich halt mein Leben halt meist offline geführt habe, außer halt irgendwelche Online-Foren oder sonst irgendwas, aber nie daran gedacht zu spielen. Und damals dann halt Counter-Strike als erstes Game, als kompletter Außenseiter, haben wir dann uns einen kleinen Clan gegründet mit damals sehr, sehr lustigen Namen. Also wir hatten den Klassiker GSG, da gab es halt hunderte Clans, die sich so genannt haben. Daraus ist dann damals mein Clan entstanden, das suizidale Räumungskommando. Ja, der Name schloss sich darauf hin. Wir sind auch dafür tatsächlich in Fun-Ligen sehr oft disqualifiziert worden. Die erste Runde gab es in der Konsole den Kill-Command. Das heißt, wir haben dem Gegner immer eine Runde Vorsprung gegeben. Daher kam halt der Name suizidales Räumungskommando, weil wir dann in den meisten Fällen danach aufgeräumt haben. Auf dem Spielfeld. Zumindest, wenn es so im Fun-Bereich gab, wo sich die Clans noch untereinander organisiert haben. Man hatte halt die verschiedenen Foren, wo sich halt Clans verabredet haben. Da gab es so die ersten Mini-Kader, wo dann so Mini-Turniere gemacht wurden. Und dann kam jemand auf die Idee, und das war der Herr Ralf Reichert, kam dann auf die Idee, hey, man könnte das Ganze doch größer aufziehen. Wir waren damals so in der, ich weiß nicht, vielleicht die Leute, die zuhören und das noch kennen, wir waren in der Stammkneipe-Liga unterwegs. Das war mehr so auf Deutschland bezogene Liga, wo dann die verschiedenen Clans gegeneinander gespielt haben. Mehr so mit Fun-Matches, es gab keine Preisgelder oder sonstige Sachen. Und unter anderem er kam dann auf die Idee, hey, lass uns das doch mal größer aufziehen mit einer lokalen Plattform, die quasi international alles im Bereich Competitive Gaming zusammenschließen sollte. Das war die ESL. Und ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, dass das Layout der Seite war so eine, von der Optik so eine 1995er-Page. Also alles schön in Blöcken untereinander. Es war ein Albtraum, das Ganze einzurichten, einen Clan zu registrieren und die Spieler einzeln einzutragen. War ein absoluter Abfuck, aber es hat irgendwie funktioniert und dann musste man auch noch die IDs zurechtlegen und allem drum und dran. Und dann konnte man halt gegeneinander spielen und man konnte sich halt, was halt cool war zu dem damaligen Zeitpunkt, weil es neu war, man konnte das Ganze mitschneiden, aufnehmen und so konnten dann quasi Schiedsrichter drüber schauen, ob gecheatet wurde oder nicht. Weil das war damals schon ein riesengroßes Problem. Es gab Cheater an allen Ecken. Und dann gab es die ersten Tools, die quasi dagegen gearbeitet haben, indem man sich den Video-Footage angeschaut hat. Dummerweise hatten wir dann bei uns, das hat uns zu unserer ersten großen Disqualifikation geführt, einer meiner Mates ist damals auf die glorreiche Idee gekommen, weil er die letzten zwei Matches verloren hatte mit. Ja, und dann hat er ein Aimbot installiert. Und dann rannte er als ein sich im Wild im Kreis drehender Gordon Freeman als Skin über die Map und hat alles sofort gewone-shottet, bevor die Runde gestartet hat. Und damit sind wir disqualifiziert worden. Und damit ging es dann auch langsam bei mir ins Ende zu, weil es hat so einen Impact im Clan hinterlassen, es war Co-Leader, dass der Clan am Ende daran zerbrochen ist. Ich hab's dann noch mal versucht mit einer anderen Gruppierung, aber das hat so nicht funktioniert, weil dann kickte halt bei den Leuten immer mehr das Real Life, weil sie älter wurden, die Ausbildungen haben angefangen oder bei einigen waren die Ausbildung fertig, dann waren Beziehungen da, Arbeit, Umzug und so weiter und so fort. Und ja, 2012, in dem Jahr, wo du angefangen hast, endete für mich offiziell der Bereich E-Sport.
Ja, 2012, wie gesagt, das ist das Jahr, wo ich angefangen habe. Ich habe halt selber nicht im E-Sport-Bereich viel gemacht. So. Also ich habe 2015 hatte ich eine Zeit lang versucht, in den Hearthstone-E-Sport-Bereich zu kommen. Hearthstone, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Online-Kartenspiel von Blizzard. Und also ich habe da halt versucht, da an verschiedenen Turnieren, also beziehungsweise, was heißt versucht, ich habe an verschiedenen Online-Turnieren teilgenommen. Damals war es halt auch so gewesen, oder generell, 2012 war es League-Bereich normal war. Die Teams haben sich halt nicht, wie es heutzutage über regionale Ligen halt qualifiziert, sondern Es war halt viele verschiedene Turniere, so die IEM, die MLG, die DreamHack, so solche Turniere. Da haben sich halt die Teams angemeldet, wenn es da halt ein League-Turnier gab. Und je nach Platzierung haben sie halt Punkte bekommen und am Ende wurde halt zusammengerechnet und die besten Teams kamen dann halt wurden halt zu den Weltmeisterschaften dann eingeladen. Das war dann halt 2011 und 2012 so gewesen. Dann kam halt eben die Weltmeisterschaft und normalerweise ist es, also das war halt auch 2011 so, das war auf der DreamHack in Schweden, meine ich, war das gewesen. Da fand halt die erste Weltmeisterschaft für League of Legends statt. Das war halt an einer Gaming-Veranstaltung halt gekoppelt, so. Und 2012 hatte sich Riot überlegt, nee, wir wollen ein eigenes Event starten. Und da gab es natürlich ganz viele Leute, die gefragt haben, so, ja, weiß nicht, ob setze ich das durch? Kommen da wirklich so viele Leute, um sich halt nur ein Spiel anzuschauen? Aber Zeit hat gezeigt, ja, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Halle hieß, wo halt die Gruppen und die Viertelfinalspiele stattgefunden haben, aber das, wie heißt das nochmal, das, irgendwas mit G hieß das. auf jeden Fall ein größeres Center mit knapp 10.000 Plätzen, wo halt sowohl im Halbfinale als auch im Finale komplett ausverkauft und halt auch auf Online-Streaming-Diensten mehrere hunderttausend Zuschauer haben da halt live zugeschaut, wie dann halt dann in dem Fall Taipei und Assassin die zweite Weltmeisterschaft in League of Legends gewonnen hat. Und daraus ist halt auch resultiert, dass Riot Games halt ihre eigene Liga oder ihre eigenen regionalen Ligen etablieren möchte, um halt so ein bisschen mehr Struktur in dem Chaos halt zu bringen. Und dadurch sind halt beispielsweise die EU-LCS, die NL-LCS, die LCK, das ist die koreanische Liga, sind halt dadurch dann entstanden. Und man konnte sich dann halt, also die Ligen waren damals halt, wie halt beispielsweise die Bundesliga, es waren Ligen, die du gewinnen konntest und du konntest absteigen. So, das Coole war, also jetzt beispielsweise in Europa war es so, dass also die Teams, die halt abgestiegen sind, die waren halt in so einer Art Relegations-Playoff. So, die mussten halt gegen andere Teams, die sich halt über andere Turniere dann halt dafür qualifiziert haben, mussten sie halt gegen die antreten. Und man konnte, wenn man halt 4 Mates hatte, mit denen man halt gut zusammenspielen konnte, konnte man über die 5-gegen-5 Ranked Ladder, damals gab es halt noch Team Ranked, mittlerweile gibt's ja nur noch Solo und Dual Queue. Aber damals gab's halt 5-gegen-5 Ranked. Und wenn du halt gut genug warst, konntest du dich quasi mit deinen Freunden für die Profiliga qualifizieren. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob's ein Team da auch tatsächlich geschafft hat, über 5-gegen-5 Ranked, sich tatsächlich dann halt für die Profiliga zu qualifizieren. Aber die Möglichkeit war auf jeden Fall da. Das haben sie halt auch bis 2018 halt so durchgezogen. Ja, also die Liga hat sich da nicht groß verändert. Also man konnte, wie gesagt, halt immer absteigen. 2019 war dann halt die Zeit, wo die EU-LCS hat sich dann halt rebrandet zu der LEC, die League of Legends European Championship. Und der wichtige, also der große wichtige Unterschied ist, dass die Liga Franchise-basiert ist. Also das heißt, die Teams können halt nicht mehr absteigen. Die haben halt einen festen Platz. So, die können theoretisch alle Spiele in dem Jahr verlieren. Diese Spielen bleiben halt trotzdem in der Liga. So, seitdem ist dann halt auch die Liga zu dieser Franchise-Liga, also die ist halt so geblieben. Es gab natürlich Teams, die haben sich halt rebrandet dann halt, so beispielsweise Origin ist nun als Astralis bekannt, Splice ist jetzt Mad Lions, das ist übrigens das Team, was ich gerade als auf meinem Trikot, dessen Trikot es gehört, Rogue ist mittlerweile als Koi bekannt, aber es gibt jetzt auch 2 Instanzen, wo ein Team tatsächlich ihren Spot halt an einen anderen ein anderes Team verkauft hat. Das erste Team wäre Schalke 04 gewesen, oder ist Schalke 04. Die haben im Jahr 2021 ihren Spot an Team BDS verkauft für 30 Millionen Euro. Das war halt in dem Jahr, wo Schalke halt in die zweite Bundesliga, also ihr Fußballteam in die zweite Bundesliga abgestiegen ist und die brauchen halt unbedingt Ressourcen, um sich halt ein neues Team aufzubauen, weil die, man hat halt gemerkt, so mit dem aktuellen Team will man halt nicht mehr spielen, die haben halt keine Lust mehr auf Schalke. Und die mussten halt, und viele Verträge sind halt ausgelaufen ohne Transferablöse. Deswegen brauchten die halt unbedingt Geld, um sich halt wieder in die Bundesliga hochzukämpfen, was halt auch funktioniert hat. Und ja, halt eine Maßnahme war dann, das war dann, wurde dann auch von den Mitgliedern tatsächlich abgestimmt, soweit ich es mitbekommen habe. Also halt von den Schalke-Fans, ob halt der LEC-Spot verkauft werden sollte. Wie gesagt, haben sie dann verkauft an Team BDS, das ist ein Schweizer Team aus der französischen Liga. Ein anderes Team, ein Jahr danach, ist Misfits Gaming gewesen. Die hatten gesagt, wir wollen uns mehr auf andere E-Sport-Titel fokussieren. Die haben dann halt für 50 Millionen dann an ein spanisches Team namens Team Heretics haben sie es verkauft. Also ein Jahr später 20 Millionen Euro mehr. Nicht schlecht. Also die Spots sind da heiß begehrt, weil, wie gesagt, es ist halt eine Franchise-Liga. Man kommt halt eben nur rein, indem man halt die Spots von anderen Teams aufkauft.
Also was du mir damit sagen willst, ist, ich muss genug Geld aufbringen, um mich in League einzukaufen. Ob mein Team dann wirklich Dogshit ist oder nicht, ist vollkommen egal, weil ich kann ja nicht rausfliegen. Und dann verkaufe ich den Spot dreimal so teuer. Habe ich es richtig verstanden?
Naja, also du selber kannst jetzt nicht unbedingt, also es gibt natürlich Regulationen, wer halt spielen darf. Also jetzt beispielsweise eine Regulation ist, du musst halt mindestens 18 sein und du musst auf dem Server, jetzt halt auf den europäischen Server beispielsweise, müsstest du mindestens Diamond 1 sein, so um halt spielen zu dürfen. Wenn du halt ein Franchise besitzt, sagen wir jetzt mal, Endgegner hat jetzt ein E-Sport-Team und die wollen jetzt in der LEC mitmachen, ja, für 50 Millionen könnt ihr vielleicht einen Spot da kaufen. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht in der Couchritze noch ein bisschen Kleingeld?
Ja, Autokasse.
Ja. Und ja, da kann man sich dann halt da einkaufen. Aber wie gesagt, die Spieler müssen halt bestimmte Sachen erfüllen, bestimmte Erfüllung bestimmt. Kriterien, Dankeschön.
Ich hab mal nebenbei geschaut, als du wie heißt es, LEC?
LEC, genau.
Genau. Was da preistechnisch unterwegs ist und da schlackern einem ja die Ohren. Also es ist ja wirklich, wirklich furchtbar. Hier steht, ich weiß nicht, wie gut die ist halt Wikipedia, ne? Da weiß man nicht, wie gut man das trauen kann. Buy-in price for a league was 10 million. Also du hast jetzt ja gerade schon gesagt, ne, wenn sich andere Teams, andere Franchises einen Spot von einem anderen Team kaufen, die müssen ja logischerweise oder die werden das logischerweise nicht für den Preis verkaufen, für den sie sich eingekauft haben. Das heißt, untersteigen die Preise halt irgendwann bis ins Unmögliche. Wird interessant, weil das ist dann ja wirklich im Grunde, kannst du diesen Spot kaufen, da ein bisschen drauf rumsitzen und wenn dann jemand mit einem guten Angebot kommt, kannst du diesen Slot wieder abtreten und hast damit richtig, richtig Asche gemacht. Währenddessen leidet wahrscheinlich der League-Spot komplett, weil dann nur noch Franchises darüber nachdenken, wie sie mit diesem Spot Geld verdienen können und die Teams, die dann spielen, die werden halt so, ja, die ist halt Beiwerk, so, wenn wir noch was gewinnen, wäre cool, aber tendenziell eigentlich ist das, was wir wollen, ist dieser Spot und wir wollen den nächsten Idioten, der diesen Spot haben will. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist für den Sport an sich. Es wirkt eher nach so einem Money hin und her schieben.
Naja, also natürlich, die Preisgelder kommen natürlich nur an, also das größte Stück Kuchen bekommt natürlich die Teams, die halt am besten abschneiden und dessen Franchises sind logischerweise auch mehr wert. Also wenn du jetzt versuchst von beispielsweise Fnatic oder G2 den Spot zu kaufen, dann wirst du wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen müssen, als wenn du jetzt von Astralis oder so halt den Spot kaufen möchtest.
Du hast gerade noch Preisgelder erwähnt, das habe ich mir auch noch gerade mal aufgeschrieben. Ich kann mich, das hat jetzt nichts mit League zu tun, ich kann mich daran erinnern, das war sogar vor ein paar Jahren mal im Radio. Und da musst, wenn es im Radio ankommt, weißt du, es ist quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil Radio hören ja so wahrscheinlich kaum einer von uns, aber eben noch die, ich will jetzt nichts Falsches und nichts Böses sagen. Die Generation davor, sage ich jetzt mal, damit trete ich nicht mehr auf die Füße. Und da wurde halt davon gesprochen, oh Gott, wie alt war er? Er war, glaube ich, gerade mal 16, wenn ich mich nicht irre, noch von Mami und Papi quasi zum Event geschoben, einen Fortnite-Spieler, der eine riesige Summe abgestaubt hat, auch mehrere Millionen, und davon dann erstmal seiner Mutti irgendwie ein Haus gekauft hat und dann sind die in Urlaub gefahren und etc., 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 also ein Ding nach dem anderen. wo man sich dann überlegt, das ist ein Kind, der ist nicht mal volljährig und der hat jetzt mehrere Millionen auf dem Konto. Was ist hier los? Und dann versteht man auch, wenn man heutzutage in eine Klasse reinkommt und die Kinder fragt, was die in Zukunft werden wollen, warum sehr viele von denen sagen, ich möchte E-Sportler werden, ich möchte Content-Creator-Influencer werden. Weil das sind diese Jobs, die nach außen hin jetzt so wirken, als wäre da das große Geld zu holen. Dass man damit auch ständig auf die Schnauze fällt und dass es sehr schwer ist, da überhaupt erstmal reinzukommen, ist vollkommen hinten untergefallen. Die haben den Traum, hey Mami, hol mich aus der Schule. Wozu muss ich lesen können? Wozu muss ich schreiben können? Ich will jetzt League werden oder League-Spieler werden, der Beste auf dieser Welt.
Das meiste, was diese jungen Leute da unterschätzen, ist der Aufwand, der betrieben werden muss. So aus meiner Zeit, wir hatten in der Hochphase, und ich habe gerade die LEC aufgehabt über Riot Games und habe gesehen, dass ein Urgestein da momentan auf Platz 1 steht, mit denen wir es damals auch schon zu tun hatten, und zwar das Schrödkommando oder kurz SK Gaming, wie sie jetzt ja heißen. Wir hatten so in der, ich weiß nicht, ob das bei denen die Gründungsphase war, es war auf jeden Fall bei uns die Gründungsphase, und wir einige Fun Games. Und um uns darauf vorzubereiten, wenn man teambasierte Spiele spielt, muss man auch zusammen trainieren, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Am besten nonverbal. Und dann halt wirklich nur kurze Callouts gemacht werden. Ja, unser Tag bestand da drin, morgens aufstehen, zur Schule oder halt Ausbildung. Dann ging es nach Hause, mit Glück noch was essen. Und dann hieß es Training. Und wir haben das Ganze damals sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, wir sind in der Woche zusätzlich zur Schule oder Arbeit, sind wir noch auf über 40 Stunden Training gekommen. Und wir haben es nicht weit geschafft, muss man dazu sagen. Also selbst wenn man so viel trainiert und man hat auch Leute dabei, die wirklich gute Teamplayer sind, es ist trotzdem ganz, ganz viel, ich nenne es auch immer so, wie es ist, RNG. Du musst halt wirklich, die Würfel müssen auf deiner Seite sein. Sonst kannst du so viel trainieren, wie du willst. Und das sehen halt viele nicht, die dann sagen, ja, ich gehe in den E-Sport und dann werde ich da der nächste King in irgendeiner Solo-Queue oder sonst irgendwas und sehen dann den Aufwand nicht, der dahinter steckt. Das ist schon hart. Vor allem, wenn man dann irgendwann in ein Team reinkommt, was das Ganze professioneller angeht, wo du dann auch wirklich Trainer, Manager und einem drum und dran hast, die dir quasi deinen Tag durchplanen. Wann trainiert, was trainiert, warum trainiert und überhaupt. Spannend und anstrengend. Mehr anstrengend. Es geht ordentlich auf die Psyche.
Glaube ich. Ich habe gerade mal nochmal geschaut. Preisgelder. Ich habe mich jetzt umgeschaut auf der Seite Summoners Inn. Ich denke mal, das ist was Offizielles. Irgendwo.
Das oder ist so. die deutschen Caster von League of Legends.
Okay, das erklärt's. Und da ist für die League of Legends EMEA Championship, however man das ausspricht, ist das Preisgeld, was hier ausgeschrieben ist, 400.000 Euro. Ich meine, es ist eine geile Summe, versteht mich nicht falsch, aber wenn man überlegt, was da alles hinterstehen muss, so gesehen, um bis dahin zu kommen, um da quasi als Team beitreten zu können oder mitmachen zu können, du hast einerseits logischerweise die Spieler, dann hast du wahrscheinlich irgendwelche Manager, dann hast du irgendwie noch Koordinatoren, du hast Leute, die sich wahrscheinlich um jedes Bedürfnis der Spieler kümmern, quasi hier ist dein Handtuch, damit deine Hand nicht verkrampft oder was auch immer. Da sind so viele Leute dran und dieses Preisgeld wird ja wohl kaum nur unter den Spielern aufgeteilt, sondern es wird unterhalb des Teams aufgeteilt oder gar in dem besagten Franchise. Und dann ist so eine Summe, die für eine Einzelperson erstmal sehr viel klingt, plötzlich gar nicht mehr so viel, wenn das runtergebrochen wird. Wenn man bedenkt, was man vorher wahrscheinlich alles, wie Spike gerade schon erwähnt hat, alles an Training reinsteckt, alles an irgendwelchen Sessions, die man dann da macht, reinsteckt. Das ist halt sehr viel Zeit, die da investiert wird, die sich nicht zwingend rentiert, wenn du dann nur quasi zum Gewinn 400.000 Euro rauskriegst.
Ja, natürlich, aber die Sache ist ja auch, dass halt eben nicht nur, also das ist ja nicht die einzige Summe, die halt im Plus reinkommt. Ne? Das ist ja halt auch Sponsoren, die halt viel Geld in reinstecken, um halt ihren Namen da auf die Team-Trikots reinzudrucken. Beispielsweise jetzt hier bei Mad Lions, deren Hauptsponsor ist Seat. Kann man das sehen? Ja. So. Die haben natürlich auch eine gute Stange Geld bezahlt, damit halt deren Name auf dem Trikot von Mad Lions draufstehen kann. So, und naja, je besser du halt in den Turnieren abschneidest, beispielsweise G2 ist halt, wie häufig, ich glaube irgendwie 8 oder 9 Mal haben sie die LEC bzw. die LCS gewonnen. Die haben natürlich, die können natürlich wesentlich mehr verlangen als ein Team wie Astralis, die meistens halt um die Playoffs kämpfen, beispielsweise. So.
Ich habe auch gerade festgestellt, ich kann offiziell nicht mehr lesen. Es sind keine 400.000, es sind 40.000. Das macht das Ganze gleich mal wesentlich weniger attraktiv für so ein großes Team. Aber gut.
Ja, hinzu kommt ja auch, dass du je nach Game, das hatten wir damals die ersten Verträge mitbekommen, wir waren davon natürlich nicht betroffen. Betroffen, das klingt so negativ, aber für die Leute war das mega positiv, gerade im Bereich Counter-Strike. Gab es dann auch noch Bonuszahlungen fürs Bombe planten oder fürs Diffusen, pro Frag und allem drum und dran. Wie man das halt tatsächlich vom Profisport kennt, war ja auch zum Beispiel jetzt Bereich Fußball, es wird ja immer damit gerne gesehen, auch wenn man sich über den E-Sport leider immer noch lustig macht, ganz viel. Aber auch ein Spieler, ein Kicker, der ein Tor schießt, kriegt eine Bonuszahlung für diesen Torschuss. Und ungefähr so kannst du dir das dementsprechend auch jetzt bei zum Beispiel Counter-Strike. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ein Ding ist, dass das gemacht wird, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass man das vielleicht bei League gemacht hat. Ich kenne mich mit League nicht sonderlich aus, wenn ein Spieler dafür sorgt, dass ein Tower fällt oder sonst irgendwas oder halt wirklich was, einen taktischen Vorteil erwirkt, dass er dadurch noch einen Bonus erwirkt. Also ich kann mir vorstellen, dass es solche Verträge in der Richtung auch geben wird.
Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie so bestimmte Bonis, also ich habe halt keine Ahnung, wie die Verträge aussehen, logischerweise. Ich bin ja selber kein E-Sportler gewesen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie so, wenn man ein Spiel gewonnen hat oder wenn man eine positive oder eine Clean KDA hat oder sonst irgendwie was, dass man da halt irgendwie kleine Bonuszahlungen bekommt. Aber wahrscheinlich ist, wenn es eine Bonuszahlung gibt, dann ist es wahrscheinlich, wie das Team dann halt in dem Turnier dann tatsächlich abgeschnitten hat. Also wenn du jetzt das Turnier gewinnst, dann bekommst du halt auch ein gutes Stück von dem Preisgeld. Dann aber das ist dann halt wahrscheinlich neben den normalen Verträgen, also neben den Grundzahlungen, relativ wenig so, weil beispielsweise, es gibt hier den Spieler, wie hieß er denn nochmal, der hat für TSM war der Support, der hatte 2021 hat er die Weltmeisterschaft gewonnen, TSM hat den dann aufgekauft und der hatte für einen 2-Jahres-Vertrag hat er insgesamt 6 Millionen Dollar bekommen. So, es ist, ich glaube, selbst Faker hat nicht mal so, bekommt nicht mal so viel von seinem Team. Letztendlich hat er dann nur ein Jahr gespielt, das Jahr war ein Flop und die haben dann halt seinen Vertrag aufgelöst. Ist dann halt wieder nach China oder nach Korea gewechselt. Ich muss das gleich nochmal kurz nachschauen, wer das war. Oder halt auch ein europäischer Spieler, Perks, der ist Midlaner, der hat von Cloud9 einen 2-Jahres-Vertrag bekommen für 3 Millionen Dollar. Und ich meine, so, wenn er das Turnier gewinnt, ich meine, der hat, glaube ich, beide Splits gewonnen das Jahr. Oder zumindest ein Split hat er auf jeden Fall gewonnen. Und wenn er da irgendwie so, keine Ahnung, $5,000 zusätzlichen Bonus bekommt, ist nicht schlecht. Ja, nimmt man gerne, aber so im Vergleich zu seinem Grundgehalt ist das halt natürlich dann relativ wenig.
Juckt dann halt auch nicht so viel.
Ne? Ist halt nettes Kleingeld so.
Kommt dann ins Portemonnaie. Ja. Davon gehen wir nachher essen.
Holen wir uns eine Eiskugel.
Oh weia. Ich fand's aber lustig, dass du Faker erwähnt hast, weil das ist tatsächlich der einzige aus dem League-E-Sport oder sagen wir mal aus dem gesamten E-Sport, den ich kenne, weil der Typ ist ja wirklich mittlerweile so berühmt-berüchtigt, oder? Also nach außen hin ist Faker so der einzige Name, den ich jemals gehört habe. Und ich weiß sonst nichts über den. Ich weiß bloß, dass der scheinbar sehr gut spielt und dass sein Nickname Faker ist. So, was denn das für ein Typ? Warum kenne ich den? Klär mich auf, Mossi, warum kenne ich den?
Ja, also Faker, der spielt jetzt mittlerweile, also das ist, glaube ich, sein 10. Jahr im League of Legends-Bereich. Er ist der erfolgreichste League of Legends-Player auf der Welt. Er hat 2013, 14 und 16 die Weltmeisterschaft gewonnen. Er hat, ich glaube, 8-mal die LCK mit seinem Team gewonnen und ich meine, er hätte auch 1-2-mal die MSI, das ist quasi so Mid-Season Interventional, das ist quasi so halt, um das Sommerloch zu füllen, so ein kleines Turnier mit den Champions aus den jeweiligen Ligen. Ich meine, das hat er auch 1-2-mal gewonnen. Also der hat viele Trophäen und naja, der hat dadurch halt auch so ein bisschen Markennamen. Also alleine schon der Name Faker ist halt, wie du schon sagtest, selbst du, der relativ wenig Berührungspunkte hat mit E-Sport, hat schon mal von Faker gehört.
Ja. Jetzt muss man noch einwerfen, ich meine, die Worlds, also die quasi Weltmeisterschaft in League, die hast du ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich muss sagen, auch da, das juckt mich so überhaupt nicht. Ein Kumpel von mir, ein Kollege, der ist absoluter League-E-Sports-Fan und der schaut sich dann tatsächlich, ich glaube, er hat sich sogar schon Karten für die Worlds gekauft, aber nur für die, muss man sich für die Online-Übertragung auch Karten kaufen? Ich weiß nicht mehr. Er hat sich für irgendwas Karten gekauft oder sei es, dass es hier irgendwie ein Event in Berlin gab, ein League-Event, da hat er sich irgendwie Karten für gekauft. Ist ja letztendlich auch wurscht. Er nervt mich aber nur jedes Mal damit, wenn die Worlds anstehen. Und mir sind die halt vollkommen egal. Und das, womit er mich immer versucht zu kriegen, und das auch nur, weil ich das dummerweise einmal gesagt habe, ich mag Riot Games für alles, was nicht League ist. Ich mag Riot Games für die Animationen, die sie machen, für die Musik, die sie machen. Ich habe Arcane geschaut und geliebt. Aber das Spiel kann mir sowas von gestohlen bleiben. Und deswegen versucht er mich immer mit allem zu locken, was so ein bisschen um die Worlds passiert. Also wenn ein neuer Song rauskommt zu den Worlds oder guck mal hier, das ist coole Animation gewesen zu dem Musikvideo und bla, schau dir es doch mal an, vielleicht hast du ja auch noch mal irgendwie Bock. Nee. Also an dieser Stelle, ich weiß, du hörst den Podcast nicht, aber auch, ne, hier, nein, ich werde nicht anfangen, mit dir die Worlds zu schauen. Und ich werde auch nicht anfangen, mit dir League E-Sport allgemein zu schauen. Aber man muss Riot eben lassen, dass sie, finde ich, als eine der wenigen Studios, Publisher, sind sie beides in einem, ich weiß es gar nicht genau, als eine der wenigen Gaming-Organisationen es geschafft haben, eben mehr als nur das eigene Spiel zu etablieren, sondern auch dieses riesige mediale, dieser mediale Blob da außenrum. Weil ich meine, es gibt bestimmt Leute, die haben noch nie von League of Legends gehört, die haben aber Arcane auf Netflix aufploppen sehen und haben Arcane geschaut.
Meine Mom beispielsweise, die hatte keine Ahnung, was League of Legends ist, aber hat dann Arcane gesehen und hat angeguckt und war auch begeistert davon. Also die weiß, was League of Legends ist, aber sie wusste halt nicht, dass das halt miteinander verbunden ist. So.
Ja, und das ist halt das Ding, dass du das als Firma hinkriegst, dein Spiel so anzureichern mit so vielen Medien, dass teilweise eben Leute deinen Stuff schauen und nicht mal wissen, wo es eigentlich herkommt. Also die Verbindung zu dem Spiel gar nicht wirklich herstellen. Das fand ich faszinierend, weil mir fällt kein anderes Studio ein, was das in irgendeiner Form so erreicht oder geschafft hätte. Also wirklich gar keins.
Also versucht hat es auf jeden Fall Blizzard mit Warcraft.
Versucht ist hier das Stichwort.
Ja, versucht ist das Stichwort. Also sie haben versucht, wie so eine Art, ich nehme es einfach mal als Oberbegriff, so ein Metaverse zu bauen rund um ihre Franchises. Hat nicht so gut geklappt. Also Riot hat da tatsächlich richtig, richtig reingegriffen und hat quasi einen Goldklumpen rausgezogen. Erstmal haben sie sehr, sehr coole Charaktere entwickelt, die tatsächlich für ein Spiel wie LOL, eigentlich ist es komplett irrelevant, was das für Charaktere sind, außer ihre Fähigkeiten und allem drum und dran. Sie sind aber den Schritt weitergegangen und haben diesen Charakteren eine Geschichte gegeben, die sie auf ein riesiges Franchise ausweiten können. Ich meine, was da alles geplant ist, sind noch weitere Rollenspiele geplant. Es sind weitere Shooter geplant, es sind Competitive Shooter geplant, es sind Filme geplant, es sind weitere Serien geplant. Das ist ein riesiges Multiversum, was sie geschaffen haben. Rund alleine schon diese ganze Situation rund um Bilgewasser und was es da so alles gibt. Es ist gigantisch und wenn man Bock hat, dann kann man sich in die verschiedenen Charaktere reinlesen und da ist so viel Inhalt, als würde man ein Buch über einen Charakter lesen. Also riesengroßen Respekt an ein Gaming-Franchise, was sie da so rausgehauen haben. Ob man die Spiele nun mag oder nicht.
Wo ich nur die Befürchtung habe, ist, dass sie irgendwann die Übersicht über ihre eigenen Charaktere verlieren oder zumindest irgendwie dann sich in der Lore der Charaktere irgendwann widersprechen, weil es einfach zu viel wird. Aber ja gut, das passiert dann halt. Ich glaube, die wirklichen League-Spieler kehren da einfach gar nicht.
Ja, die Sache ist ja, Riot hat ja bis zu ihrem 10-jährigen Jubiläum, also bis 2020, hatten sie halt nur League of Legends gehabt. Sie hatten irgendwie so ein, zwei Browser-Games gehabt. So, ich glaube, irgendwie so Teemo Saves the Day oder sowas hieß das, glaube ich. Aber ansonsten war halt Riot Games halt immer nur League of Legends. Dann haben sie halt bei ihrem 10-jährigen Jubiläum haben sie dann angekündigt, ey, wir arbeiten an einem Shooter, wir arbeiten an einem Kartenspiel, wir arbeiten an einem Fighting-Game, wir arbeiten an einer Serie. So, auf einmal all die ganzen Sachen und halt die Leute, die sich jetzt nicht unbedingt mit League of Legends oder halt generell mit MOBAs identifizieren, die konnten dann halt vielleicht über den Shooter, konnten sie dann halt eine Connection aufbauen. Das ist natürlich, Valorant hat natürlich ein etwas anderes Universum als League of Legends oder Runeterra, wie das heißt, wie die Welt halt heißt. Aber ja, das und mittlerweile ist ja auch, also wir auch gesagt, es gibt ja mittlerweile hier mehrere Adventure Games. Es gibt jetzt hier Mage Seeker, das ist dann die Geschichte von den Champion Silas, wie der halt als Magier in einer Gesellschaft, also der ist halt in Demacia aufgewachsen. Demacia ist Anti-Magie. Er hatte magische Kräfte gehabt, wurde deswegen eingesperrt. So, darüber wird eine Geschichte erzählt. Neues Spiel namens Convergence ist das, glaube ich. Es geht darum, um den Charakter Echo, der halt auch ein spielbarer Charakter in League of Legends ist, wie der halt welche Zeitreise-Shenanigans da macht. Was hier spielt, Ruination, das ist die Geschichte von Viego, wie der versucht, seine tote Frau wieder zu beleben und was das halt für Bilgewasser und die Charaktere, die halt dort lebten, was das halt für Auswirkungen hatte. Und das sind ja noch hunderte andere Spiele noch, wo die Geschichte von einzelnen Charakteren oder von ein paar Charakteren dann halt irgendwie erzählt wird. Das ist also wirklich krass, wie da, also selbst wenn man halt kein Interesse an League hat, so mittlerweile, Riot Games hat so eine breite Fläche an Spielen, wo man sagen kann, okay, irgendwas wird's da schon geben, wo man halt in League reinkommt oder halt in das Universum mit halt reinkommt. Und ich will noch mal ganz kurz anmerken, ein Spieler, von dem ich vorhin gesprochen habe, der mit dem 6-Millionen-Vertrag, der Spieler heißt Sword Art. Und der war kein Gewinner vom Finale, der war nur Finalist.
Okay. Sword Art muss ich jetzt direkt an Sword Art Online denken. Vielleicht kommt ja, da die Situation her.
Daher kommt der Name tatsächlich. Ah, okay. Oh, ja,
klar. Ein Weep. Okay. wenn wir jetzt gerade schon im professionellen Bereich uns bewegen und über quasi semi-aktuelle Sachen sprechen, wollen wir dann jetzt eben noch das kleine Drama, was sich vor ein paar Tagen angebahnt hat und jetzt quasi immer noch am Laufen ist, wollen wir das kurz einstreuen?
Das können wir gerne machen. So, ich weiß jetzt nicht, wann die Folge hochgeladen wird.
Quasi jetzt den kommenden Samstag.
Kommenden Samstag, okay. Ja, vielleicht hat sich da mittlerweile was geändert, aber aktuell in der nordamerikanischen LCS, da ist aktuell ein bisschen Drama. Und zwar gab es vor ein paar Wochen eine Abstimmung zwischen den Teams und dem Veranstalter. Gab es halt eine Abstimmung bezüglich der Academy-Teams, also deren B-Teams, Zweitmannschaft, wie auch immer, so. Und es gab halt die Abstimmung, brauchen wir die noch? Ne? Vorher war es halt immer so, jedes Team, was halt in der NA-LCS spielt, braucht halt ein B-Team, was halt in einer separaten Liga halt spielt. Also jetzt gab es halt eine Abstimmung und die war halt 7-3, glaube ich. Also 7 Teams haben dafür gestimmt, dass die Teams fallen gelassen werden, 3 haben dagegen gestimmt. Die 3 waren hier Team Liquid, FlyQuest und Evil Geniuses. Die haben auch ihre Teams auch noch. Die anderen, ja, haben sie dann halt auch sofort fallen gelassen, haben sie sofort gefeuert, weil, also soweit ich es mitbekommen habe, ist es einfach, weil man Geld spart. Die Sache ist, also in Europa oder in Korea, da wird viel auf diese B-Teams gesetzt. So, ne? Also es ist beispielsweise in der LEC sind so knapp 10% der Spieler jedes Jahr kommen die halt aus den B-Teams oder aus der Regional Leagues, die ERL, die European Regional Leagues. So, also ist quasi so die Talentefabrik. So, in Amerika ist das ein bisschen anders. In Amerika ist es halt entweder Spieler, die sich halt schon lange etabliert haben, die halt schon lange in der NALCS spielen, die wechseln halt die Teams oder halt die spielen halt für die Teams. Oder es wird sich halt aus Europa, aus Korea oder aus China, holt man sich halt eben deren Spieler. So. Also es wird halt relativ wenig auf die eigene Jugend gesetzt. So. Es gibt 2 Spieler, die da so eine Ausnahme sind. Das ist einmal Jojo Pyun und Danny, die halt beide für Evil Geniuses gespielt haben. Oder halt immer noch spielen. Das sind so die Ausnahmen. So, das waren halt Spieler, die halt aus dem Academy-Team, die haben richtig gut gespielt, haben sich bewiesen, die wurden dann übernommen zu dem Main-Team und die haben sich dann halt auch auf der Big Stage dann bewiesen und halt auch, ich meine, auch beide Splits gewonnen, also letztes Jahr. So, aber wie gesagt, die anderen Teams setzen halt eher weniger auf die Jugend, beziehungsweise benutzen tatsächlich auch teilweise das Academy-Team als Bestrafung, weil halt, wenn die, also es gibt halt Verträge, wo gesagt wird, wenn du nicht für das Hauptteam spielst, also wenn du jetzt irgendwie gebancht wirst oder fürs Academy-Team spielst, dann kriegst du wesentlich weniger Geld pro Woche oder pro Monat. So, ne? Das war dann halt der Fall bei dem Team CLG, Counter Logic Gaming, im Jahr 2020 oder 21, weiß nicht mehr genau. Da hatten sie eigentlich ein ziemlich gutes Roster gehabt, unter anderem mit Finn und Broxer. Also Finn ist Toplaner aus Schweden und Broxer aus ein Jungler aus Dänemark. Gut Spieler gewesen, aber das Team hatte es halt absolut nicht, also war total unorganisiert und es war dann halt so, ey, du spielst scheiße, wir wechseln dich aus mit einem Academy-Spieler, du bekommst weniger Gehalt. Na, und das hat man dann, jede Woche hat man irgendwie so die Rosters durcheinander geswappt. Alle waren unglücklich, alle haben immer weniger Geld bekommen und das hat halt eben nicht geholfen. Ne? Die Spieler haben dann auch sofort dann auch in dem davor darauf folgenden Jahr das Spiel Team verlassen. Und ja, wie gesagt, jetzt ist halt die Situation, dass halt die ganzen Teams, die jetzt halt dafür gestimmt haben, die haben jetzt gesagt, okay, wir können ja jetzt die von Tag 1, auf den darauffolgenden Tag haben wir die halt alle gefeuert. So, jetzt kommt halt eben das Problematische. Und zwar haben sich halt eben die Spieler aus den Hauptteams haben dann gesagt, nee, das ist absolut nicht in Ordnung, was ihr da macht. Wir gehen auf den Streik. So, die sagen, nee, wir wollen nicht spielen, bis da nicht die Situation geklärt ist, die Leute halt irgendwie angemessen bezahlt werden. Weil, ich meine, in Amerika ist das ja sowieso ein bisschen anders mit Arbeitsrecht und so weiter. Und die haben dann gesagt, ja, wir streiken da. So, jetzt muss man wissen, die NALCS hätte von uns aus gesehen letzten Donnerstag stattfinden sollen. Also jetzt, wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann halt letzte Woche Donnerstag. Die wurde jetzt auch um 2 Wochen nach hinten verschoben, um halt eben das Problem zu klären. Und halt so ein, zwei Konsequenzen, die haben wir daraus gezogen, also Konsequenzen halt, Requirements, die man halt geändert hat. Unter anderem, dass was ich halt schon am Anfang der Folge mal erwähnt habe, oder halt irgendwann in der Mitte der Folge, dass die Spieler Diamond 1 sein müssen. Da haben sie gesagt, okay, machen wir nicht, weil die meisten Spieler sind halt schon sowieso Profispieler und es sind halt nicht mehr viele freie Spieler übrig. Also, ja, werden dann halt eben Spieler halt aus, was weiß ich, Diamond 4, aus Platin oder sowas, ne? Also halt eben nicht das Beste der Besten, sondern halt eben die Zweitbesten der Besten genommen. Aber wenn die Teams es dann trotzdem nicht schaffen, halt vernünftige Team-Rosters bis nächste Woche dann, also von Podcast-Folge bis übernächste Woche Donnerstag, wenn sie da keine vernünftigen Teams haben, dann wird die LCS für diesen Split halt komplett gecancelt. Das bedeutet halt kein Summer-Split, kein Summer-Gewinner. Es bedeutet, dass kein nordamerikanisches Team bei den Weltmeisterschaften präsentiert wird. Und offensichtlich halt die ganzen Sponsoren, die werden sich dann wahrscheinlich auch dann die Köpfe zerreißen, so gegenseitig. Weil ich meine, wenn die spielen, dann offensichtlich ist das nicht unbedingt gut für den Namen, so.
Ich weiß auch nicht, ob Spielen jetzt besser wäre für den Namen, wenn wir wirklich darüber reden, dass wir jetzt eben nicht mehr die Crème de la Crème der League-Spieler haben, sondern, ich meine, ich habe vorhin, glaube ich, im Vorgespräch den Witz gerissen, es wäre halt sehr lustig, wenn wir dann einfach, keine Ahnung, die Bronzespieler hätten, weil der Rest sich irgendwie mit den Spielern solidarisiert, mit denen, die gefeuert wurden und sich dann wirklich Leute denken, die gerade mit League angefangen haben, so, ja, ich habe meine ersten 3 Ranked-Matches oder so, ich bin jetzt Bronze, ich kann mich da jetzt bewerben, ich kann jetzt da hingehen und sagen, ich spiele da jetzt im Team, wird absolutes Rackfest, keiner weiß, was irgendwie abgeht, aber hey, wir sind im Summersplit dabei gewesen und wir könnten, wenn wir da irgendwas reißen, dann sind wir halt bei den Worlds, ne? Das wäre saugeil.
Ich meine, wenn die Bronzespieler dann gegen Iron-Spieler spielen, ja, und die halt noch schlechter spielen, dann kommen irgendwelche Leute, die halt, wie gesagt, League nach dem Feierabend oder nach der Schule spielen, kommen dann auf einmal zu irgendeiner Weltmeisterschaft, wo sie dann halt einfach nur gekleppt werden. Offensichtlich ist das halt eben nicht im Interesse der Fans.
Und wahrscheinlich auch nicht im Interesse der Sponsor. Entschuldigung.
Ja, auch nicht.
Und das Traurige wird noch sein, dass wahrscheinlich die Team-Investoren, die diesen Schritt quasi dann entschieden haben, die B-Teams, nenne ich es jetzt einfach mal, aufzulösen, überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass vielleicht die A-Team-Spieler damit total unzufrieden sind, weil man droppt ja Mates. Die werden ja trotzdem im Kontakt miteinander stehen. Das ist ja nicht einfach nur so, da ist Gruppe A, da ist Gruppe B, hier ist eine riesige Wand und die haben nicht miteinander zu interagieren, sondern die connecten ja auch. Und was denkt sich dann so ein Team, so, ja, sparen wir Geld, wir dumpen die jetzt einfach mal, deren Karriere ist vorbei, ist uns völlig Latte. Und sich dann wundern, dass die A-Team-Spieler sagen, ja, äfft euch hart, nö, da haben wir kein Bock, ihr kickt unsere Mates raus, nur weil euch Kohle wichtiger ist, nö, kann ich absolut nachvollziehen, ich glaube, ich hätte in der Situation nicht anders reagiert und mich solidarisiert, weil das in meinen Augen auch der einzige richtige Schritt war.
Eben, also das finde ich auch richtig gut von den Spielern, dass sie da auch gesagt haben, nee, da ist mir, also wir streiken zusammen, riskieren gegebenenfalls dann ihre eigenen Karrieren dann auch. Aber ich meine, was ich ja schon vorhin gesagt habe, in Amerika ist das ja ein bisschen anders mit dem Arbeitsrecht. So, ne? Also die Arbeitgeber hätten ja das Recht dazu, die einfach zu feuern. Ob es moralisch richtig ist, offensichtlich nicht, ne? Und jetzt müssen wir dann mit den Konsequenzen damit rechnen.
Oh, ja, ey. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, was da passiert. Es klingt erstmal noch ordentlich Abfuck und im schlimmsten Fall müssen sich die nordamerikanischen League-Fans damit einfach jetzt abfinden, dass sie keine eigenen Summersplit haben und dann eventuell entweder, dass es nicht stattfindet oder dass sie mit sehr interessanten Rostern in die Worlds reingehen. Aber gut, da behalten wir mal ein Auge drauf. Da können wir dann vielleicht noch so einen kleinen, zumindest einen Follow-up-Tweet machen für die Leute, die es interessiert. Lasst es uns gerne wissen. Könnt ihr da unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach selber auf Twitter gucken. Aber wir versuchen ja hier so ein bisschen, wie nennt sich das? Lehrreich zu sein.
So.
Worte, Dinge, die nicht funktionieren. Aber wir können noch eine weitere Sache reinbringen, wo wir gerade schon bei Dingen waren, die Kritik geerntet haben, können wir noch über was Zweites sprechen, nämlich den olympischen E-Sport, der angekündigt wurde von den offiziellen Olympischen Spielen, offizielles olympisches Komitee. Und da hat es Kritik gehagelt. Ich meine, der Artikel, den ich hier offen habe, ist vom 3.3.23. Denn viele hätten jetzt gedacht, hey, wenn wir den E-Sport auf ein olympischen Level anheben, dann kriegen wir all das, was wir jetzt schon feiern, was jetzt schon geil ist, und wir kriegen es quasi auf weltweiter Ebene in einem, sagen wir mal, traditionellen Format, wo Leute was mit anfangen können. Olympische Spiele hat jeder schon mal irgendwie gehört. Und dann wurde über Twitter unter anderem die Spieleauswahl bekannt gegeben für die Olympischen Spiele. Und ich kann da mal kurz durchexerzieren, welche es denn da sind, denn von den meisten dürften die wenigsten von uns jemals gehört haben. Denn was die Olympischen Spiele sich gedacht haben, ist, wir finden dieses E-Sport-Ding, was existiert, irgendwie nicht so cool, weil es hat wenig mit Sport zu tun. Wir möchten irgendwie klassischen Sport haben. Deswegen gibt es unter anderem dann Tic-Tac-Bow, aka Bogenschießen, das WBSC, E-Baseball, Power Pros, was dann Baseball ist oder Baseball symbolisiert, Chess.com, wo Schach gespielt wird, Zwift mit Z, was Radfahren sein wird, Just Dance, gut, kennt man, zum Tanzen, Gran Turismo zum Motorsport, Virtual Regatta zum Segeln, Virtual Taekwondo, um Taekwondo-Kämpfe auszutragen und Tennis Clash für, man hat es geahnt, Tennis. Und diese Spielewahl ist, ich sag mal, schwierig. Wie gesagt, wir versuchen hier jetzt nicht irgendwie zu bashen und zu treten, aber wenn man sich ein bisschen, so 2 Sekunden, mit dem aktuellen E-Sport beschäftigt, dann kennt man die großen Marken, die da vertreten sind. Und es wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, diese Marken einfach nach Olympia zu bringen. Aber gut, scheinbar wollte man traditionellen Sport einfach verdigitalisieren. Inwiefern das funktionieren wird, bin ich sehr gespannt. Aber es ist eine gewagte Wahl. Ich sehe gerade, 22. bis 25. Juni in Singapur wird es ausgetragen. Also es ist gar nicht mehr so weit hin. Das heißt, wir können da eventuell noch mal ein Follow-up zu machen.
Das ist doch erst nächstes Jahr, oder nicht?
Nee, 23 steht hier.
Dieses Jahr tatsächlich. Ja, dieses Jahr. Ich sehe es gerade auch. Ich habe gerade auch noch mal nachgeschaut. Also, man kann auf jeden Fall sagen, und ich halte mich mit dem Bashen jetzt einfach mal zurück so ein bisschen, aber ein bisschen Renten, vor allem so schön eingedeutscht, muss halt sein. Also sie haben sich tatsächlich dazu entschieden, und das ist in meinen Augen eine absolute Fehlentscheidung, dass sie Traditionssportarten virtualisieren und diese für die Olympischen Spiele dienlich machen. Damit ist niemand zufrieden, der irgendwie aus dem Bereich E-Sports oder sonst irgendwas kommt, denn die Big Player sind tatsächlich Counter-Strike Global Offensive. Ich glaube nicht, dass CS2 bis dahin Einklang gefunden hätte. Da hätten sich die Leute zu sehr noch einlernen müssen. Das kommt ja jetzt auch demnächst auf den Markt. Dann halt ganz klar League und äquivalent Dota. Und man streitet sich immer noch dazwischen, was jetzt besser ist. Das ist völlig wurscht. Es sind beides MOBAs, aber Big Player auf jeden Fall. Valorant und Rocket League. Eventuell noch, wenn man es unbedingt will, irgendeine Fußballsimulation. Aber dann wären wir schon wieder nah am Traditionssport. Aber die ganzen E-Sport-Verbände fassen sich momentan an den Kopf über die Entscheidung des Olympiakomitees, warum man sich für dieses Spiel benommen hat. Meine Vermutung ist halt, E-Sport ist immer noch verpönt. Und gerade diese Spiele, auch wenn sie es nicht haben, jetzt zum Beispiel Rocket League hat nichts damit zu tun, trotzdem, ich verstehe es gerade bei LOL nicht, werden auch diese Spiele immer noch, Achtung, absoluter Framing-Begriff, als Killer-Spiele bezeichnet. Und ich denke mal, das wäre sofort der Terminus gewesen, auf den sich alle Klatschblätter geworfen hätten. Olympia zeigt Killer-Spiele oder sonst irgendwas. Und deswegen haben sie sich eher für traditionelle Spiele entschieden. Aber die Zielgruppe, die sie ansprechen wollen, also Leute in unserem Alter, die erreichen sie damit nicht, außer mit einem müden und resignierenden Kopfschütteln mittlerweile.
Also ich habe gerade mal spaßeshalber reingeschaut, was Tic-Tac-Bow überhaupt ist, weil es hat mir halt nichts gesagt. Das ist ein Mobile-Game, by the way. Das heißt, da sitzen dann wirklich Leute mit Smartphones und spielen Bogenschießen. Also mir fällt dazu gar nichts ein, weil das ist doch so, also ich werde mir das wahrscheinlich anschauen, einfach bloß, weil es ein absolutes Cringe-Fest ist. Und vielleicht ja, ist auch das Ziel. Ich weiß es nicht. Einfach Aufmerksamkeit generieren, was weiß ich. Aber das ist, wenn sie das wirklich ernst meinen, dann ist das wirklich, ich kann dazu nichts sagen, ohne ausfallen zu werden. Tic-Tac-Bow, geiles Game. Beste Wahl, Olympisches Komitee. Ihr habt verstanden, wie E-Sport funktioniert. Dankeschön.
Also ich glaube tatsächlich, dass denen schon bewusst ist, dass deren Auswahl jetzt nicht unbedingt die geilste ist, aber sie das halt trotzdem durchziehen wollen mit halt eben Tic-Tac-Bow und was hast du nicht gesehen. Einfach nur, damit man halt eben keine Zielgruppe trifft. Na, damit man halt rechtfertigen kann, ey, wir haben es doch mit dem E-Sport versucht, niemand hat's geschaut, also interessiert es doch nicht genug Leute. So, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ziel, weil Olympia wollen sie wahrscheinlich weiterhin Sport lassen, also so halt traditionellen Sport. Und wenn der halt, wenn halt eben E-Sport da ist und niemand schaut das, weil wie gesagt, jemand, der sich halt für Bogenschießen interessiert, der wird jetzt nicht Tic-Tac-Bow schauen, so. Und jemand, der sich für E-Sport interessiert, wird sich auch nicht für Tic-Tac-Bow interessieren. Also wo ist denn die Zielgruppe? Da gibt's halt keine Zielgruppe, so. Und deswegen will man dann quasi mit den Zahlen, die daraus resultieren, obwohl jeder sowieso schon vorher gesagt hat, das wird nicht funktionieren, wenn sie sagen, ey, das hat nicht funktioniert, wir haben alles versucht, also schmeißen wir E-Sport wieder raus.
Ja, ich muss gerade an dieses klassische Meme denken. Du hast so einen Kreis und da steht drin Leute, die Olympia cool finden, der andere Kreis Leute, die E-Sport cool finden. Dann hast du diese kleine Überschneidung in der Mitte und da unten, so ganz weit unten außerhalb des Frames, ist dann ein Tic-Tac-Bow.
Ich hab grad noch ein bisschen weiter gelesen um Tic-Tac-Bow, ne? Es ist ein reines Android-Game, womit dann iOS-Nutzer rausfallen. Und jetzt kommt der Clou. Und ich kann jetzt nur bashen. Wir wollten uns zurückhalten, es geht aber nicht anders. Tennis Clash ist ebenfalls ein Mobile-Game. Aber jetzt kommt der Clou. Es ist ein Mobile-Game mit der aggressivsten Art an Microtransaction. Das heißt, wir sehen in Olympia dann die Olympiaspielerinnen, die dann Tennis Clash spielen und nebenbei schön Coins reinballern, damit sie dann auch ihre Sachen für das Tennis-Game bekommen. Wie weit am Ziel vorbei möchte man? Und dann lese ich auch noch die Aussage des von Rowan Crouch. der halt die Paralympics mitgemacht hat, der gesagt hat, er es überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum halt diese Spiele gewählt wurden. Er hätte aufgrund seiner körperlichen Einschränkung trotzdem die Möglichkeit, auf höchstem Niveau im E-Sport-Bereich, jetzt zum Beispiel Valorant oder sonst irgendwas, sich mit den Besten der Besten zu messen. Und das wird ihm jetzt wieder verwehrt. Also es gibt sogar Leute, die sich davon, von der Spielauswahl aktiv ausgeschlossen fühlen, obwohl sie halt Sportler sind, die auf Olympia trainiert haben.
Ich frag mich halt, also du musst dann ja theoretisch als Spieleentwickler, der jetzt für Olympia auserkoren wurde, du musst doch eine Non-Pay-to-Win und eine Non-Microtransactions-Version für diese einzelne App für Olympia bauen. Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass dann diese Athletinnen und Athleten da sitzen, am Handy Tennis-Clash spielen und dann hast du plötzlich, weil die eben nicht den Battle Pass gekauft haben oder so reingepayt haben, hast du dann eine Werbung von, hey, guck mal hier, da hast du dieses Spiel, wo du deinen komischen Ritter trainieren musst, um die Alte da oben im Turm zu retten. Diese klassischen Mobile-Werbungen innerhalb von Games. Du willst mich doch gerade verarschen.
Am besten auch noch mitten im Match.
Und dann verlierst du, weil du die Werbung nicht skippen kannst und dein Kollege einfach die ganze Zeit die Bälle rausballert, aber du kannst nicht antworten.
Ja, und im Match, du triffst dann auch nicht mal das X dann, um die Werbung zu schließen und du kommst dann erstmal in den Play Store rein. Oh, Scheiße. Ja, das habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Stimmt wohl.
Oh, war ja. Gut, ich glaube, damit können wir festhalten, olympischer E-Sport, so wie er zumindest aktuell in der Planung steht, sollte nochmal zurück ans Drawing Board, wie man so schön sagt. Da sollte nochmal kurz drüber nachgedacht werden, ob man bei diesen Spielen bleiben möchte oder ob man vielleicht was nimmt, was im E-Sport-Bereich eh schon etabliert ist, was funktioniert und wo Leute, die sich im E-Sport-Bereich schon auskennen, eventuell auch Bock haben, bei zuzuschauen. Denn wie gesagt, also ich hätte jetzt kein Problem damit, mir diese E-Sport Week anzuschauen, weil es klingt aktuell, so wie wir uns auch gerade schon beömmelt haben, klingt es nach sehr viel Fremdscham und sehr viel Spaß, aber nicht der Spiele wegen, oder vielleicht gerade der Spiele wegen, aber nicht des Sportes wegen, sondern weil das wahrscheinlich einfach absolut nach hinten losgeht. Und da möchte ich dann in erster Linie dabei sein, um zu sehen, wie Olympia E-Sport einfach mal auf ganzer Linie versagt. Was traurig ist, weil es wäre cool gewesen, E-Sport in Olympia zu haben, einfach bloß für die allgemeine Awareness, so von wegen, hey, da gibt's auch noch was, was aktuell die ganze Zeit schon stattfindet, aber hey, jetzt sind sie offiziell in Olympia und nur wenn man in Olympia ist, ist man irgendwie eine offizielle Sportart, I don't know, genau. Aber das wäre cool gewesen. Das wird uns scheinbar verwehrt mit diesen wunderbaren Spielen, die da ausgewählt worden sind. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, das kann man sich angucken und sich ordentlich, also da muss man sich irgendwie noch einen Shot oder so dazustellen, einfach nur, weil es lustiger wird. Ich sehe dich schon in der E-Sport-Bar sitzen und dazu den einen oder anderen Toxic Timo werfen. Das,
ja, genau.
Das könnte sehr lustig sein.
Ja, es ist halt einfach dieses altmodisch Denken, E-Sport, ach, die sitzen doch nur rum und daddeln da. Ne? Also ich meine, es gibt mittlerweile tatsächlich auch Sportler, die sich auch da, es gab ein amerikanisches Team, was von einem ehemaligen Basketballspieler geführt wurde. Und der hatte gesagt, so, ich habe großen Respekt vor dem E-Sport oder vor E-Sportlern, weil ich meine, bei einem normalen Sportart, sagen wir jetzt mal Basketball, was natürlich auch dein Trainingsplan, ne? Aber du hast halt nur gewisses Stamina. Dein Körper macht halt einfach nur, was weiß ich, 9 oder 10 Stunden Maximum mit. So, danach brauchst du deine Pause. Bei dem E-Sport hast du das nicht. Du hast keine körperliche Erschöpfung. Du hast mentale Erschöpfung. Aber das ist halt auch eine andere Geschichte. Die kann man dann trotzdem irgendwie noch ein bisschen pushen, sage ich mal. Da hat er gesagt, also, das hat halt, also natürlich unterscheidet sich das, aber halt eben nicht so, wie manche Leute das halt eben glauben. Jetzt muss ich ja nur nochmal nachschauen, wie, wer das war. Der hatte das Team Echo Fox geleitet. Und muss ich jetzt mal nachschauen. Das ist ein nordamerikanisches Team. Aber ich sehe jetzt gerade nicht den Namen. Rick Fox, doch, da, Rick Fox. Und das ist ein Basketballspieler, meine ich. Lass mich das nochmal nachschauen, bevor ich da was Falsches sage. Doch, Basketballspieler. Der war bei den LA Lakers und bei den Boston Celtics. Ja. Für die Basketballfans unter den Zuschauern. Vielleicht kennen sie den.
Naja, aber da sieht man auch mal wieder, so 8 bis 10 Stunden Training am Tag sind schon realistisch. Es ist dann halt nicht die körperliche Erschöpfung, sondern es ist dann einfach die mentale Erschöpfung. Und du machst manche Tage, also so war es bei uns, wir hatten tatsächlich Kader, da haben wir nur Aim-Training gemacht im Bereich Counter-Strike. Das heißt, pro Tag, den wir dann das Aim-Training gemacht haben, gab es nur eine einzige Waffe. Und mit der wurde trainiert. Wir haben eigene Maps gebaut. Das kommt ja auch noch dazu. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch großartig in dem Bereich gemacht wird, dass du quasi Trainingsmaps hast. Das haben wir damals gemacht. Und dann wirklich, dann haben wir mit der Diege geübt, dann mit der normalen 9mm, mit der AWP und allem drum und dran, dass wir halt wirklich rauskristallisieren konnten, wer konnte mit welcher Waffe am besten umgehen, um dann halt das Team dementsprechend auch aufzubauen. Und da sitzt du dann deine 10, 12 Stunden am Wochenende auch gerne mal. Und ich kann mir auch gut vorstellen, was ich so mitgekriegt habe. Ich habe ja auch einige Teams verfolgt im Bereich COD, obwohl das alles jetzt Lifestyle-YouTuber mit einem sehr, sehr shady Ruf geworden sind, wo sie damals dann Teamhäuser und sowas hatten und dann halt alles gefilmt haben, wie es um Training ging und dann auch Zusammenfassungsvideos. Und da hast du die Leute da wirklich 10, 12 Stunden gesehen am Computer mit nur kurzen Trinken- oder Essenspausen und dann halt wirklich am Machen und am Tun. Ja, da muss man Respekt vor haben. Und deswegen sage ich auch ganz klar, E-Sport ist Sport. Das ist meine feste Meinung dazu.
Ich meine, man kann ja also dieses Argument, die sitzen ja nur rum, kann man genauso gut sagen über Formel 1 oder halt Rennsport oder Schach oder sowas, aber da würde niemand, also es sind halt Unterkategorien so, ne? Das ist halt Formel 1 und Rennfahren, das ist halt Motorsport. Schach ist Denksport. League of Legends ist E-Sport. Das ist halt einfach eine andere Unterkategorie. Natürlich unterscheidet sich von einem. Von einem Usain Bolt, der in unter 10 Sekunden 100 Meter läuft. Klar, offensichtlich. Das sind aber halt andere Bereiche. So, ich würde jetzt auch behaupten, ein Fußballspieler macht andere Sachen als Basketballspieler. Ne? So, dass halt Sport untereinander halt unterschiedlich ist und bei dem einen Sport vielleicht die eine Muskelgruppe mehr beansprucht wird als die andere, das ist, wie gesagt, das ist vollkommen normal. Und ich finde es halt bescheuert, dass man da irgendwie dieses Haare spalten von wegen, ach, das ist ja nur Daddeln so, ne? Die zocken ja nur. Ja, das ist ja eben, es wird halt belächelt, weil die Leute halt wahrscheinlich auch einfach nicht verstehen, dass da halt, wie viel Taktik und wie viel Training dahinter steckt. Also es ist halt, die kennen das wahrscheinlich von ihren Kindern oder vielleicht von ihren Enkeln so, ach, der zockt ja auch irgendwie so 2-3 Stunden, ist ja jetzt auch ein E-Sportler. Nee, das ist ja halt. Ich meine, man würde jetzt auch nicht sagen, so ein Kind, was halt zum Fußballtraining geht, das ist ja auch kein Sportler. Das ist halt einfach ein Kind, was halt am Rumkicken ist. So, das unterscheidet sich auch von einem Profifußballer, der halt einen genauen Trainingsplan hat und dann irgendwie so 8-9 Stunden am Tag halt verschiedenes Training macht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem Satz E-Sport ist auch Sport, oder wie genau der Satz war, den Spike gesagt hat, ich glaube, ungefähr so in die Richtlinie fällt es, kann man dann aber, glaube ich, jetzt hier an diese Folge auch einen Deckel drauf machen. Denn, ich meine, wir haben es relativ gut abgegrast, wir haben ein bisschen was von früher gehört, wir haben was von heute gehört, wir hatten so ein bisschen Drama mit drin und wir hatten den olympischen Lächerlich-E-Sport mit drin. Ich glaube, das ist eine runde Folge. Das Einzige, was uns natürlich noch übrig bleibt an dieser Stelle, ist an unsere Patreons unser Dank auszusprechen. Denn das haben wir natürlich diese Folge wieder mal vergessen. So wie jedes. Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank an dich, Dreimling, an dich, Amy und an dich, Säbel. Heute mal in anderer Reihenfolge. Und Mossi, wenn du jetzt noch irgendwas loswerden möchtest an dieser Stelle, sei es, keine Ahnung, wo man dich findet, also jetzt nicht so ortsgebunden, sondern Social Media mäßig.
Moment. Die IP-Adresse.
Wo findet man dich? Nein, also wenn du noch irgendwas shoutouten willst, dann wegen hier, keine Ahnung, Twitter etc., dann.
Ja, also wer sich halt für E-Sport interessiert, also für den League of Legends E-Sport, besonders die LEC, haue ich viele Kommentare auf Twitter raus. twitter.de/derechtemossi, oder nee, ist twitter.com, ne? twitter.com/derechtemossi. Ansonsten habe ich keine Plattform, auf denen ich aktiv bin.
Ja. Wir werden von dir auch natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinken.
Alles ein Link.
Alles ein Link, ja. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir dann klassisch den Deckel drauf. Danke an alle, die bis zum Ende zugeschaut haben. Danke für den Support in jeglicher Form. Seien es Kommentare, seien es Bewertungen, sei es Watchtime. Ich habe mir immer wieder sagen lassen, auf YouTube ist die Watchtime King. Also dementsprechend danke an alle, die an einem Stück am besten noch bis hierhin zugeschaut oder zugehört haben. Natürlich auch auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Fragen habt, ballert sie uns in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail oder tickert uns auf Social Media an. Wir haben überall noch alles offen. Wir werden zum Glück nicht wie ich zugespammt von irgendwelchen generischen Artists, dass ich jetzt meine PMs zumachen musste. Also dementsprechend habt ihr noch auf allen Plattformen die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Am einfachsten wäre aber YouTube-Kommentare, da können wir auch direkt darauf antworten. War eine sehr spannende Folge. Danke dir, Mossi, dass du mit dabei warst. Wenn wir mal wieder was zum Thema E-Sport haben, wissen wir ja sofort, an wen wir uns wenden können, wenn es um League geht. Ich bin da so ein kompletter Outsider, weil ich mich mit dem Spiel noch nie anfreunden konnte. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Muss man mal schauen.
Fairerweise, ich spiele League auch schon seit 2 Jahren nicht mehr. Also ich guck nur den E-Sport.
Dann kriegen wir eventuell noch gutes Commentary, wenn wieder irgendwelche Sachen vorgefallen sind, auf jeden Fall. Aber ja, das war Folge 77 des Endgegner Podcast. Und wir sehen uns dann mit dem nächsten Thema beim nächsten Mal zur selben Stelle und zur selben Zeit wieder. Haut rein, wir sind raus.